gute Zeit euch.
Neuer Gruppen. Heute Morgen, als ich zum Bäcker kam, habe ich mich gewundert. Ich war der einzige Kunde. Normalerweise stehen da immer etliche Leute und man hat eine gute Gelegenheit, mit Heidstockern ins Gespräch zu kommen. Heute wollte ich dann vielen gesegnetes neues Jahr wünschen, aber ich war der einzige Kunde, konnte das nur der Bäckereiverkäuferin. Und wir kamen so trotzdem ein bisschen ins Gespräch und wir stellten fest, nach so vielen Feiertagen und für manchen freien Tagen sind die Leute besonders müde und kommen nicht aus dem Bett. Und ich kenne das Empfinden auch. Ich muss sagen, ich bin so müde heute Morgen. Aber ich hoffe, dass das nicht so irgendwo nachhaltig in die Verkündigung hineinwirkt. An dieser Stelle aber trotzdem, was heißt trotzdem, an dieser Stelle ganz selbstverständlich, ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr von Herzen. Wir hatten ja eine kleine Feier hier, eine kleine Gruppe war zusammen. Ganz herzlichen Dank an die, die uns eingeladen haben und das schön gestaltet haben. Es war miteinander gestaltet, aber es waren so einige Vordenker da. Ich fand das sehr, sehr schön und ich habe ein Wort gezogen, also so toll, dass ich fast eingebildet werde. Da heißt es, der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Und dann hört das mal. Begeistert freut er sich an dir. Das habe ich fast nicht geglaubt. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Ich habe gar nicht geglaubt, dass sowas in der Bibel steht. Aber es steht tatsächlich im Alten Testament in Zephania. Ein wunderschönes Wort. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Und ich muss ehrlich sagen, Gott lässt einen das spüren, wie sehr er einen liebt. Ob man das jetzt mit dem Wort begeistert beschreiben würde oder mit treu und zuverlässig und eindeutig und unauflöslich, weiß ich nicht. Begeistert ist da sicherlich auch noch ein Wort, das da reinpasst. Das ist schön. Gottes Liebe so tief, so intensiv, so groß, so unbeschreiblich zu mir. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Aber das gilt nicht nur mir, sondern das gilt uns ja, diese Liebe Gottes, diese Wirklichkeit und Wahrheit, dass er unser Retter ist. Ich habe für uns auch eine Chance, wenn wir die nicht hatten, ein Wort zu empfangen, ein Wort des Zuspruchs. Da sind aber auch manche Worte des Anspruchs drin, finde ich auch immer gut. Mancher startet dann das Jahr und braucht so nachhaltige Klarheit, was dran ist. So, das kann hier drin sein. Wir machen das nachher so, während der Paul den Korb, die Körbe rumgibt, sieht genauso aus. Für die Kollekte lässt ihr den Korb auch rumgehen, dass sich jeder da ein Wort rausnehmen kann. Geld in den einen rein, hier nicht. Und hier dürfen wir uns was rausnehmen. Okay, aber auch wenn wir nichts reingetan haben, dürfen wir uns gerne was rausnehmen. Gottes Zuwendung ist umsonst. Ja, da ein freundliches Hallo, wenn man sich begegnet. Dort ein fröhliches Halleluja, wenn wir zusammen vor Gott sind und ihn ehren. Aber mittendrin sitzt einer, dem ist die Freundlichkeit, die Fröhlichkeit und der Lobpreis emotional geradezu unerträglich. Und er denkt, wie können ihr alle so jubeln? Wissen Sie nicht, wie es mir geht? Immer wieder kam es auch bei unseren Kindern vor, als sie klein waren, dass sie hingefallen sind, sich gestoßen hatten, dass sie mit dem Fahrrad umgefallen waren. Und was haben sie gemacht? Rotz und Wasser geheult. Und dann hieß es, aufheben, an sich drücken, Tränen abwischen, tröstende Worte sprechen, Wunden reinigen und verbinden und wieder Mut machen. Und oft reicht schon einfach da sein, einfach ganz nahe sein. Wir merken, wohin es geht, wenn wir über Trost nachdenken. Dann tut sich ein gewaltiger Horizont auf, wo überall Trost nötig ist. Und es tut sich ein gewaltiger Horizont auf, wie tief Schmerz sein kann, den wir irgendwo erleiden, im Miteinander, durch Umstände, in denen wir sind, durch Bedingungen, unter denen wir stehen. Und gleichzeitig, wenn es um Trost geht, gerade bei Gott, tun sich Dimensionen der gelebten Liebe Gottes auf. Wir werden das Elend nicht beschreiben. Wir brauchen da, denke ich, nicht alle möglichen Details nennen, wie schlimm es geht und was alles sein kann. Aber wir wollen dabei denken, es kann die ganze Spannweite sein. Von diesem kleinen, ich habe mir wehgetan, bis zu diesem tiefen Schmerz, zum Beispiel dann der Verlust eines Menschen, aber alles dazwischen können wir sicherlich auch nachempfinden aus manchen Umständen unseres Lebens. So ein wenig angestoßen durch die sogenannte Jahreslosung, die Harald schon zitiert hat, aus Jesaja 66, aus 13a. Das ist eine Willenserklärung Gottes. Es heißt ja da, ich will euch trösten. Das finde ich unheimlich schön. Wenn Gott so klar bekundet, das ist wirklich meine Absicht. Das ist mir wirklich wichtig. Und wir wissen, dass wenn Gott will, dann hat das auch immer eine Wirklichkeit zur Folge, eine Wirkung zur Folge. Das bleibt nicht nur im Vorsatz, das bleibt nicht nur, wie manchmal bei uns Dinge, so in der Willenserklärung, sondern das wird Wirklichkeit. Das ist dann erfahrbar. Und weiter heißt es ja, wie ein seine Mutter tröstet. Ich habe dazu schon in der Andacht für den Gemeindebrief ein bisschen geschrieben. Ich werde über diese Bibelstelle nicht predigen, aber den Gedankenanstoß habe ich dazu bekommen. Und habe dann so eine kleine Reise durch das Wort Gottes unternommen, um diesen Trost Gottes nachzuspüren. Und der ist so vielfältig. Da sind so viele Einzelschicksale. Da sind so viele Lebensgeschichten, wo Gott dann erfahren wird als Tröster, wo Menschen das zum Ausdruck bringen. Um Trost war mir bange. Wo kriege ich den her? Wie kann da was in mein Herz wiederkommen, was anders ist, was mich rausholt aus diesem Schmerz, was mich rausholt aus diesem Last, aus dieser Last, aus diesem Druck? Und es ist so toll, das zu lesen. Man merkt, es ist reale Geschichte. Es sind keine Heldengeschichten, sondern es sind Geschichten von Menschen mit ihren Grenzen, mit ihren Schwächen, mit ihren Nöten, mit all ihren Umständen. Und dann sehen wir, was für Perspektive Gott hat. Er spricht davon, dass er sein Volk trösten will. Also ein ganzes Volk. Tröstet, tröstet mein Volk. Jesaja 40. Und wir sehen, wie Gott das macht. Indem er im Grunde wieder den Himmel aufmacht und indem sie wieder sehen können, wer ist dieser Gott? Und wann macht Gott das, Trösten? Immer, wenn wir gerade so ganz arm dran sind und nichts dafür können für unsere Probleme. Nee, sogar mitten im Gericht. Das Volk Israel in der Verbannung. Das Volk Israel, das weggeführt war als Gericht Gottes. Da ist es ihm Anliegen, ich will es trösten. Und wie macht Gott das? Das ist spannend, das zu sehen. Das ist spannend, das mitzuerleben. Ich bin dann beim 2. Korintherbrief gelandet, heißt das so? Hängen geblieben, wie auch immer. 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 9. Die möchte ich uns gerne aus dem Wort Gottes lesen und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. 2. Korinther 1, Abvers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selber von Gott bekommen haben. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Ja, ganz eindeutig, wenn wir diesen Text lesen, in den verschiedensten Übersetzungen ist es verschieden häufig, aber das Wort Trost kommt ganz, ganz oft vor. Aber Ist es denn nicht gerade unsere Beziehung zu Jesus, die die Basis ist, immer fröhlich und an jedem Tag mit Sonne im Herzen zu leben? Das ist ja etwas, was wir uns wünschen. Ne? Wir wünschen uns ja immer einen Lebensrahmen, immer Umstände, immer Bedingungen, die uns heben, die uns tragen. Wir wünschen uns das, dass wir übersprudeln können, jederzeit aus dieser ganz lebendigen Erfahrung unserer Umstände, wie toll das alles ist, wie schön das ist, wie herrlich das ist. Aber wir lesen das hier, ganz dramatische Begleitumstände, ganz dramatisch. Wirklich Endpunktsituation, Last hoch 10. Aber dann fragen wir trotzdem, sind nicht die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde und die Dimension des Heiligen Geistes Garanten für ein Leben im Siegen und im Überwinden, dass wir vielleicht gerade mal ansatzweise sehen, da kommt eine Schwierigkeit, aber sofort positionieren wir uns aus der Kraft, die Gott uns darreicht, in einer Position des Überwindens, der Stärke und stehen drüber. Wir sehen hier auch die Kraft des Heiligen Geistes kannten, auch die erlebt haben, wie Gott sie gebraucht und wirkt und Wunder tut, die stehen ganz tief drin, in Not, ganz tief drin. Der Paulus, geht sogar so weit, dass er das Wort Verzweiflung gebraucht. Also ein Gegenbild zu Glaubensstärke. Und gleichzeitig können wir ja sagen, unsere Existenz wird ja so beschrieben, wenn wir Menschen sind, die an Jesus Christus glauben. Im Hebräerbrief zum Beispiel, Hebräer 11, Abvers 32 heißt es, und ich fasse das nur mal zusammen, sie trugen den Sieg davon. Sie entrannen dem Tod. Sie erlebten die Erfüllung der Zusagen Gottes. Sie wurden gestärkt. Sie erlebten außergewöhnliche Wunder. Und wir können das lesen im Wort Gottes und diesen Pfad verfolgen von der Geschichte von Menschen, die herausgefordert waren, aber sofort reagieren konnten aus den Möglichkeiten Gottes und überwunden haben, stark waren. Tolle Geschichten, Heldengeschichten, Glaubenshelden, die Glaubensväter. Aber es erlebten Menschen, die an Jesus Christus glauben, genauso Folgendes. Und das wird auch im Hebräer 11 berichtet. Sie wurden verspottet, gefangen, getötet. Sie waren bedrängt, sie litten Not, sie mussten fliehen. Gott hat schon viele Zusagen und Verheißungen erfüllt und uns möglich gemacht, ein bedrohtes, brüchiges, angefochtenes Leben hinter uns zu lassen. Was ist in meinem Leben nicht passiert durch die Gegenwart und durch die Kraft Gottes, durch seine Macht und Möglichkeiten? Und das nicht erst im Himmel, sondern hier und jetzt schon. Was darf ich schon sein? Was ist schon geworden? Aber etliches kommt erst in Gottes neuer Welt zur Erfüllung. Deswegen geht es immer darum, den Sieg des Evangeliums, so möchte ich das mal nennen, und den Trost des Evangeliums und gegenseitig zu sagen und zu leben. Wir glauben, dass Gott machtvoll Menschen vergibt, dass er uns reinigt von aller unserer Schuld und dass das alles durchdringt, das Bewusstsein, wirklich seine Schuld losgeworden zu sein, rein zu sein, dass Gott erlöst, dass er uns von Bindungen befreit, dass Gott tiefgreifend verändert. Das glauben wir, diese Wahrheit des Evangeliums, dass wir Anteil bekommen an diesem neuen Leben durch Jesus Christus, dass das mit dieser Kraft geschieht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass die real in unserem Leben wirkt. Wir glauben, dass Gott heute noch Heilung und Wunder in einer außergewöhnlichen Weise zeichenhaft unter uns wirkt. Und das gehört dazu, dass er auch eine nicht zu überbietende Kraft des Trostes schenkt. Wenn ein Mensch unter seiner Gebrechlichkeit, seiner Unvollkommenheit, der Bosheit anderer, vielleicht sogar noch seiner Selbsterlebten oder dem Verlust eines geliebten Menschen leidet. Und ich möchte es mal so sagen, beides, dieses mit Christus triumphieren und das mit Christus durch Nöte gehen, in denen wir Trost brauchen, beides ist das volle Evangelium, nichts anderes. Das ist das volle Evangelium. Es gibt unzählige Situationen, in denen Trost notwendig ist. Situationen, denen wir uns vielleicht erbarmungslos ausgeliefert erleben und die, so scheint es, oft etwas Endgültiges haben. Es gibt doch ganz schnell Umstände, wo noch nicht mal das Licht am Ende des Tunnels sofort leuchtet, wo wir doch nur die Situation als belastend, bedrückend, endgültig, unausweichlich erleben. Und ich denke, dass es doch den meisten von uns schon mal so gegangen ist. Dass jemand, der hat genau diese innere Traurigkeit im Herzen, die sich seit Tagen und Wochen wie ein Schleier über seine Gedanken und Gefühle legt und sogar sein Herz spürbar schmerzen lassen. Ich denke, wir kennen eine Trauer, die nicht nur ein paar traurige Gedanken beinhaltet, sondern die unsere Gefühle und unsere Leiblichkeit umfasst, die reingeht bis spürbar in unser Knochen, in unsere Organe. Und dann ist es so, im Gebet reicht es oft nicht weiter, als dass die Gedanken und Gefühle durcheinander wirbeln. Und nur ganz schwach Zusagen und Erfahrungen mit Gott in unserer Erinnerung auftauchen, wenn überhaupt. Und wenn sie auftauchen, unter Umständen gar nicht zu halten sind gegen diese Sturmflut der Traurigkeit und des Schmerzes. Und ich weiß nicht, ob ihr für euch selbst das schon mal so empfunden habt oder in der Herausforderung durch Menschen, die euch begegnet sind, dass man gefragt hat, wie kann das gelingen, dass man diesen Mensch tröstet? Und man sich gerade an dieser Stelle vielleicht hilfloser fühlt als in anderen Situationen. Weil man weiß, man kann jetzt nicht irgendein Programm unterschrauben. Was soll man da sagen? Wir beginnen bei unseren Versen, sag ich mal, ein Stück hinten. Bei den letzten Versen haben wir gehört, wie tief und bedrohlich sich die Probleme verdichtet hatten. Und wir merken das, wenn wir das lesen, dass das aus einer realen Situation stammt. Wir merken, dass wir hier nicht aus der Theorie lernen, sondern aus der Praxis, aus der Erfahrung mit Gott. Das ist das Gute am Wort Gottes. Das ist kein Buch, das Theoretiker am grünen Tisch geschrieben haben, wie sich die Dinge vorstellen, sondern im Wesentlichen ist das eine Sammlung von Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, was er zu ihnen geredet hat, was sie mit ihm erlebt haben. Das wird uns ganz lebendig, ganz hautnah berichtet. Ganz viel hat einen subjektiven Charakter. Menschen fassen ihre Erkenntnis zusammen, die sie dadurch gewonnen haben über Gott. Es geht denen nicht darum, eine tolle, systematische, theologische Abhandlung zu schreiben, sondern sie beschreiben einfach. Und auffallend ist der Grundgedanke, auch in diesem Text, Paulus zieht alle Facetten seines Lebens, seines Erlebens, die Höhen wie die Tiefen, er sieht sie alle im Zusammenhang mit Jesus Christus. Er ist nie von Jesus Christus losgelöst. Es sind nie von Jesus Christus losgelöste Lebensumstände. Und wir sehen auch sofort, dass die Wahrheit, dass der Heilige Geist bei uns ist, auch als Tröster, immer wieder hineinwirkt in die dunkelsten Stunden und sie verändert, indem er oft zuerst uns verändert. In diesem Tiefpunkt der Verzweiflung ist ihm Gott wieder so begegnet, dass er getröstet wurde, dass sie wieder Perspektive gewann, wieder Mut gewann. Und wir merken die Wahrheiten Gottes, das, was er ist, was er tut, was er zugesagt hat, das war der letzte tragende Grund. Die letzte Verzweiflung blieb aus, weil sie wussten, dass Gott die Toten zu neuem Leben erweckt, die Menschen, die zu Christus gehören. Das nahm die letzte Furcht. Meine Frau sagt immer wieder mal, ohne Jesus könnte ich das gar nicht ertragen. Und sie meint nicht mich, ne? Also nicht jetzt in die falsche Richtung denken. Und es gibt immer wieder auch ein sehr eindeutiges Vorher und Nachher bei ihr in manchen Herausforderungen. Kommt so eine Lawine des Kummers daher und dann ist das Herz schwer und die Gedanken und Worte ängstlich, bedrückt, schwer. Manchmal mit einem Klang zur Hoffnungslosigkeit. Und dann sucht sie die Gemeinschaft mit Gott. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Auch ein Psalm, der ein Wandlungswunder beschreibt. Dann sucht sie die Gemeinschaft mit Gott und dann ist da Gottes Trost durch Zuspruch und ihre Gedanken und Worte sind voller Hoffnung. Das ist kein Zeichen der Schwäche, wenn es uns so geht. Und wenn wir das so machen, das ist praktizierter Glauben. Das ist praktizierter Glauben. Das ist eine praktizierte Beziehung mit Gott. Und sie sagt oft, gerade in diesen Kontrastsituationen, dieses Vorherskummer, Last, da hat Gott zu ihr geredet. Und das ermöglicht ihr einen anderen Standort im Umgang mit der Situation. Der Kummer ist vielleicht noch gar nicht, oder der Grund des Kummers ist vielleicht noch gar nicht weg. Aber sie bekommt einen anderen Standort, sie bekommt eine andere Ebene, um damit umzugehen. Ich erzähle das jetzt von meiner Frau, weil das bei ihr für mich immer so ein eindrückliches Erleben ist. Da hat Gott zu ihr geredet und im Grunde ist das die einzige Lektion, die man daraus lernen kann. Gib Gott immer wieder dafür Zeit und Raum, dass er das kann. Manchmal muss man sich den erkämpfen, lies dabei sein Wort und spür seinen Frieden, den gedeckten Tisch auch im Angesicht der Feinde. Ich finde das wunderbare Worte, die uns das klar machen. Wo passiert das Wirken Gottes? Wo passiert das? In der klösterlichen Abgeschiedenheit von den Bösen der Welt? Nichts gegen Kloster, da darf man auch gerne hingehen. Mitten im Leben, im Angesicht der Feinde ist der Tisch gedeckt. Nährt uns Gott, stärkt uns Gott, gibt uns wieder Hoffnung. Im Angesicht der Feinde, im Angesicht der Bedrohung, im Angesicht dessen, was uns zu schaffen macht. Das zeigt doch schon alleine, wer der Herr ist. Der geht mitten hinein. Der kommt in meine Situation, egal wie es um mich herum aussieht. Und wir haben hoffentlich sofort Geschichten vor Augen, wie Gott das macht, individuell. Da ist einer, der ist vollkommen verzagt, weil so viele Feinde sichtbar da sind. Und sein geistlicher Mentor betet und sagt, öffne meinem Knecht die Augen, dass er sieht, wie viel mit uns sind. Und darum geht's. Die Augen wieder für die eigentliche und bestimmende Realität geöffnet zu bekommen. Und ich kann nur sagen, das brauche ich immer wieder. Da erfüllt Gottes Geist mein Herz neu mit Wahrheit, mit der letztgültigen und bestimmenden Wahrheit. Und wenn du spürbar Schmerzen, jetzt muss ich gucken, 3, 4, wenn du ganz tief in einen Abgrund schaust, dann brauchst du danach so schnell wie möglich den Blick in den Himmel und musst Gott auf seinem Thron sehen, seine Treue, seine Liebe, seine Kraft, seine Dimension. Du brauchst die Zusage, die dich wieder erfüllt. Es kann ganz einfach sein. Jesus ist bei dir. Ganz nah. Du bist nicht allein, nicht den Elementen dieser Welt ausgeliefert. Und ich habe das ja schon in einer Predigt mal so ein Stück versucht nahezubringen. Auch eine ganz individuelle Erfahrung, was Gott alles aufbietet, um einen Menschen mit einer leidvollen Geschichte zuerst zu trösten und wieder fähig zu machen, in einer noch schwierigeren Zukunft zu leben. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der Folter, Verbannung und alles hinter sich hat, der isoliert ist, der seine Wirkung verliert, der nicht dienen kann, wo er den Gemeinden dienen will. Was macht Gott? Er begegnet ihm und gibt gerade diesen Mann in der Verbannung, der den Zugang verloren hat zu einem schönen Gottesdienst und der Gemeinschaft mit den anderen, dem gibt er eine Perspektive für die Zukunft. Erstmal Seelsorge an diesen Mann. Erstmal Ermutigung dieses Mannes. Und dann zeigt Gott ein Stück, die im Grunde wie eine Struktur, die wichtig ist auch für unser Leben, in der wir leben müssen, wie das geht. Es werden die Plagen sichtbar. Du guckst in den Abgrund der Nöte. Und dann wird wieder der Blick gehoben. Du guckst in die Wirklichkeit, die verborgene Wirklichkeit Gottes, zum Thron Gottes. Und das geht immer so hin und her in der Offenbarung, eine ganze Zeit. Weil diese Last dessen, was da passiert, die lässt uns verzweifeln, wenn wir das nur sehen. Aber wenn wir sehen, Gott regiert weiter, er ist der Herr, auch im Detail. Immer wieder dann in die nächste Herausforderung der Nöte und der Leiden, aber aus dieser Perspektive. Wer ist unser Gott? Was hat der für Macht und Kraft? Was will dieser Gott? Und dann kommt die nächste Herausforderung. Ich bin gestärkt von diesem Blick. Und in dieser Herausforderung verbraucht sich das vielleicht ein Stück. Ich verliere das wieder und dann öffnet sich wieder der Himmel. Und ich will das so sagen, das ist sicherlich ein Stück, das ganz realistisch auf unsere Wirklichkeit adaptiert, die Methode Gottes, die wir nötig haben. Wir können unsere Augen nicht vor der Wirklichkeit verschließen. Und mancher von uns weiß das, ne? Wenn er die Wirklichkeit pur anguckt, dann macht ihn das kaputt. Die Last kann er nicht tragen. Die kann er nicht tragen. Und wenn er dann nicht immer wieder den Blick in den Himmel hat, sieht, wer ist der Regent und was hat dieser Gott vor? Und was wirkt dieser Gott? Und wer erweist sich als der Sieger und der Überwinder? Wer kommt zu seinen Zielen? Dann kann man das nicht tragen. Dann kann man das nicht ertragen. Und wir merken, wir können das mitnehmen, diese Erfahrung, auch in dieser Wechselwirkung, in das Leben von Menschen. Wir haben diese Erfahrung gemacht, Nöte, Herausforderungen, Hilfe Gottes, denn dieser Blick in den Himmel blieb nicht Theorie, nur ein schönes Bild, sondern der hatte Wirkung, da ist dann wieder auch was passiert. Wir haben das gesehen, so ist Gott. So kann er Menschen, Umstände, Situationen tiefgreifend verändern, die vorher wie Bollwerke da waren, wie Berge vor uns standen, wie unüberwindliche Hindernisse sich auftaten. Und dann die Erfahrung, dieser Gott hat Stück für Stück überwunden. Manchmal so, aber in der Regel Stück für Stück. Es war ein Weg. Es geht nicht immer alles in einer Sekunde. Auch gerade bei Menschen nicht. Und wenn wir dann eine neue Herausforderung haben, vielleicht bei einem anderen Menschen, der in der Seelsorge zu uns kommt oder vielleicht sogar im eigenen, engeren Rahmen, dann ist das oft so, dass Gott uns an die Geschichte erinnert. Hey, guck mal, wo standst du schon mal? Unter welchen Herausforderungen? An welchem Punkt warst du schon mal? Und wie hast du mich erlebt? Und es ermutigt uns. Es gibt uns den Mut zu wissen, das ist nicht einmalig, Gott kann das wiederholen. Denn er ist derselbe Gott. Hat sich nicht verbraucht, ist nicht verschlissen von diesem zähen Volk Israel und von dieser herausfordernden Gemeinde Jesu aus allen Nationen und dieser bösen Welt, sondern er ist weiterhin der Herr und er will weiterhin das Gute für den Menschen und in Zukunft geben. Dieser Weg in diesen Spannungen von Herausforderungen durch Dinge, die uns Last sind, die uns traurig machen, die Erfahrung des Trostes und so weiter, die wir machen, das ist nicht ein Weg der Stoßgebete. Mal eben so zwischen Tür und Angel. Nichts gegen Stoßgebete. Ich bete auch viele Stoßgebete zwischen Tür und Angel. Manchmal geht es auch kaum anders. Das ist ein Weg, der ein Stück oft dauert. Und manchmal machen wir so innerlich auch verschiedene Phasen durch. Wenn wir herausgefordert sind durch Dinge, die traurig machen, die Last sind, die Schmerz verursachen. Und das kann sein, dass das Erste das Klagen ist. Gut, dass es Klagepsalmen gibt, ne? So, wenn ich nicht klagen kann, dann kann ich das übernehmen. Dann kann ich klagen, warum geht es den Gottlosen so gut? Und ich habe so viele Probleme und Schwierigkeiten. Das war der Anfang, ne? Bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Aber das Klagen, ich darf nicht klagen, gilt für uns nicht. Wir dürfen klagen. Sondern wir können das sogar jedem sagen, der eine Not hat. Klage deine Not und dein Leiden deinem Gott und Herrn. Klage sie. Bring sie zum Ausdruck, sag sie ihm. Wir bleiben nämlich, das komische Mechanismus, gerade in solchen Phasen, wie auch wenn sich tolle Dinge ereignen, oft auf Abstand zu Gott. Wir denken vielleicht, oh, ich will ihn damit jetzt nicht und das wirkt nicht so glaubensvoll und das ist nicht so richtig, weiß ich nicht, was da so hinterstecken kann. Aber ich will das ausdrücklich sagen. Ich darf klagen. Ich muss meine Not nicht verdrängen. Sie darf mich ruhig zu Jesus drängen. Sie sollte mich zu Jesus drängen. Ich gehe damit zu ihm. Und das kann sein, dass ich dann mit meinem Weinen auf einmal merke, ich bin nicht allein. Dass ich merke, da weint jemand mit mir. Jesus weint über Jerusalem, über das, wie es den Menschen geht, wie kaputt sie sind, wie gebunden sie sind, wie Schafe ohne Hirten, orientierungslos. Jesus weint, schwitzt Blut im Garten Gethsemane, als er herausgefordert ist, den letzten Schritt seiner Passion zu gehen, in dieser Spannung. Und uns wird das im Hebräerbrief ja auch gesagt, er wurde Mensch und er litt, damit er mitleiden kann. Damit er mitleiden kann. Und vielleicht ist Seelsorge an dieser Stelle viel zu schnell, wenn jemand kommt in dieser Situation und er ist noch voller Klagen, dass man das alles wegargumentieren möchte, alles umbiegen möchte. Bete doch, wie es besser mit ihm. Führ ihn doch besser zu Jesus, in die Gemeinschaft und sag, komm, wir sagen das unserem Gott. Und nicht abschneiden, nicht die Tür dafür zumachen, sondern die Tür dafür aufmachen, damit er nicht alleine bleibt mit seinem Klagen. Als nächstes kann es sein, dass das Fragen ganz stark ist. Wir kennen das, ne? Wenn Nöte da sind, in irgendeiner Weise, ob es Krankheit ist, andere Probleme, die uns Trauer verursachen. Das fragen wir uns vielleicht ständig. Wer ist schuld an meiner Situation? Und wir können das richtig professionell betreiben, die Schuld suchen, die Verursachung suchen. Wenn wir ein Feindbild haben, geht uns vielleicht schon viel besser. Und ich will mal sagen, so diese Blickrichtung muss auch durchbrochen werden. Diese Blickrichtung, wer ist schuld? Und auch die Selbstanalysen, die dann vielleicht passieren. Was habe ich falsch gemacht? Die zermürben. Suchen Schuldige, bringen Schuldgefühl und Selbstzweifel hervor, aber keine Klarheit und Wahrheit Gottes. Wo es um meine Schuld oder um meine Schuldanteile geht, da wird mich Gott in seiner liebevollen Art so überführen, dass ich sofort sein Vergebungsangebot sehe und höre. Gott führt mich nicht durch einen Weg der Verzweiflung, was ich falsch gemacht habe, wie ich es falsch gemacht habe. Gott hat das größte Interesse daran, das sehen wir, dass sein Sohn Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er diesen Weg mit ganzer Konsequenz gegangen ist. Da sehen wir, dass Gott das größte Interesse daran hat, dass das Problem Schuld, unsere Schuld, gelöst wird. Sollte der uns zappeln lassen? Ich kenne Menschen, die in ihrer Not, die sie haben, noch nach Jahren immer rätseln, was sie falsch gemacht haben, wo ihre Schuld ist. Und ich sage für mich das so, wenn dieser Gott doch das größte Interesse daran hat, dann kann ich ihm das sagen, Herr, gibt es da Schuld, die zu klären ist? Wenn ich nicht sofort irgendwas sehr offensichtlich sehe, aber nicht selbstquälerisch. Und das Überführen von Schuld, das habe ich auch im Gottesdienst immer wieder gesagt, durch den Geist Gottes passiert nicht so, wie es der Widersacher macht. Der Widersacher klagt mich an. Du bist schuld. Du bist kaputt. Zieht mich immer noch weiter runter. Was hast du nur für ein problematisches Wesen? Bis hin, dich kann Gott so und so nicht gebrauchen. Das macht nicht Jesus so. Wenn nicht der Geist Gottes von Schuld überführt, dann führt er mich zum Kreuz Christi. Da ist deine Sünde getragen. Gib sie ab, bring sie dahin. Ich werde sie los. Wir merken das, wie es uns mit diesem Thema geht, ob wir Menschen sind, die immer mit diesem Thema unsicher sind. Oder gewiss, dass sie Vergebung haben, dass sie angenommen sind. Mancher betet x-mal für die gleiche Schuld um Vergebung. Entspricht das dem, was Christus getan hat? Kommen da nicht raus, sie werden das nicht los. Wo es um meine Schuld oder Schuldanteile geht, da wird Gott mich in seiner liebevollen Art so überführen, dass ich sofort seine Vergebung, sein Vergebungsangebot sehe und höre. Und es gilt auch in der Zerrissenheit. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Auch da nicht. Und sogar wenn meine Schuld mit dem Spiel war, gehört es zu Gottes Vaterschaft, dass wir seine geliebten Kinder sind und bleiben. Und es gehört zu seiner Vaterschaft, dass er uns tröstet, wieder aufrichtet und zuversichtlich machen will. Es gab eine Schuld in meinem Leben, die ich aus meiner Vergangenheit sehr, sehr belastend empfunden habe, die ich mit keinem Mittel der Welt auch in irgendeiner Weise gut machen konnte. Und ich habe immer überlegt, über lange Zeit, was mache ich bloß? Was kann ich da tun, damit das irgendwie aufgehoben wird? Und Gott hat mir klar gemacht, hör mal, du kannst nichts tun. Du brauchst auch für die Vergebung, die ich dir geschenkt habe, nicht irgendeine Gegenleistung bringen. Wie soll ich das Leben von Menschen wieder erstatten? Wie? Da hat man Drogen verkauft an Leute und die sind an der Überdosis gestorben. Sie hat man auf Drogen gebracht und sie sind gestorben. Etwas, wo mich jede Mutter für hassen würde, auch noch nach 100 Jahren. Ich konnte das nicht loswerden. Den Gedanken, das muss ich irgendwie wieder gut machen. Irgendwie muss ich was tun. Und ich habe schon gedacht, ich widme diesem Thema mein Leben sozusagen nach dem Motto, ich lebe nur dafür, für die Wiedergutmachung. Geht gar nicht. Ich habe in den Abgrund geguckt, auch geht gar nicht. Ich kann kein Leben wieder erstatten. Ich kann mich nur darauf verlassen, dass mir meine Sünde und Schuld vollkommen vergeben ist. Und diese Wahrheit ist Gott sei Dank tief in meinem Herzen angekommen. Die Klage, die Anklage, die Selbstanklage, dieser Antrieb, das irgendwie wieder gut zu machen, ist durchbrochen. Ich habe das ein paar Mal gemerkt und ich will das auch ein Stück als Evangelium sagen. Wenn ich schuldig geworden bin, Fehler gemacht habe, sogar wenn ich ungehorsam gewesen bin in irgendwelchen Situationen, dann habe ich anschließend die Beziehung zu Gott in Frage gestellt. Ob der mich noch will, ob der mich noch liebt, ob der überhaupt noch Zukunft mit mir hat und für mich hat. Und ich habe Fehler gemacht. Auch in meiner Leiterschaft, in meiner Verantwortung habe ich Fehler gemacht. Dass ich was für richtig hielte, wo Gott was ganz anderes gezeigt hat. Richtig dicke Klopper sogar. Und was hat Gott gemacht? Hat er gesagt, stimmt, vorbei, aus, Schluss. Mit solchen Pfeifen kann ich nichts machen? Nee, hat Gott nicht gesagt. Hat Gott nicht gesagt. Und Gott hat das immer nicht nur durch sein Reden bestätigt, sondern in ganz konkreten Situationen durch sein Tun. Habe ich vielleicht schon erzählt, eine Situation, ich hatte etwas von Gott ganz klar gesehen, was für eine Gruppe dran war in meiner früheren Gemeinde in Essen und so weiter und hat genau das Gegenteil getan mit dieser Gruppe. Und es ist eine Menge passiert, ein paar Unfälle, wir hatten wirklich eine ganz große Schwierigkeit und Not und nachher saß ich da, nachdem alle weg waren und wir die Probleme, die wir ein bisschen beheben konnten, halbwegs behoben hatten, aber das Kernproblem war ja nicht behoben, ungehorsam, so. Saß ich dann da und habe gedacht, so, das war's jetzt. So, dein goldenes Kalb, ne? So, und jetzt ist die Geschichte vorbei. Und da schellt's an meiner Tür und das bewegt mich heute noch und da steht ein Rocker-Präsi vor der Tür, ein Präsident von so einer Rockergruppe aus Essen, in unserem Stadtteil, wo wir die Gemeinde hatten, und sagt, mit dem wir schon vorher ein Stück Weg hatten, hör mal, darf ich reinkommen, ich will mich bekehren. Und dann habe ich die Botschaft ganz klar gehabt, diese Versager, ich, den will Gott weiter gebrauchen. Für das Wichtigste, was es gibt, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Und das hat mir das gezeigt. Mitten in dieser Situation. Ich war noch nicht raus aus der Selbstanklage sofort. Das ging noch ein Stück weiter. Aber Gott hat die Beziehung nicht in Frage gestellt. Ich habe hier irgendwelche falschen Seitenzahlen aufgeschrieben, muss ein bisschen gucken. Und manchmal haben Menschen ein Jahr berechtigterweise kritisiert. manchmal auch unberechtigterweise. Und dann steht man da mit diesem Sack, den jemand so ausgeschüttet hat, gekübelt hat, berechtigter oder unberechtigter Kritik, und denkt, hey, ist alles weg. Alles weggezogen. Man merkt daran, dass man alles so an Stabilisatoren für sein Selbstwertgefühl hat. Durch sein Tun, durch seine Art und sein Wesen. Alles weggefetzt. Und dann stehst du so nackig da und denkst, jo, du bist einfach nix. Du bist das Letzte. Und dann sagt Gott, dich liebe ich. Für dich habe ich alles getan. Und das kommt jetzt zur Anwendung. Und gibt einem das Bewusstsein, du bist mein. Du bist mein. Und ich stehe zu dir. Du bist berechtigt in der Kritik, aber ich sage dir gleichzeitig auch, dass es einen Grund gibt zu wissen, dass du geliebt bist. Dass es eine Grundlage gibt, auf der du weiter leben kannst und wieder aufstehen kannst. Es ist schön, wenn Geschwister uns raten und Zuspruch geben. Wir sollen sie aufsuchen, wenn wir in so einer Trauer sind. Wir sollten uns mit unter die Last stellen, dann als die, die vielleicht herausgefordert werden. Aber wir sollten dabei das ganz klar in unserem Herz und Kopf haben, die eigentliche Hilfe kommt von Gott. Dann gibt es eine Situation, auch so in diesen Phasen, dass man sich vielleicht, man würde das in der Psychologie so nennen, bei den Trauerphasen, dass man sich ergibt in die Situation. Ich will das ein Stück anders formulieren, auch nur kurz. Es ist so, dass der Heilige Geist uns das lehren möchte, in solchen Situationen an einen Punkt zu kommen, wo wir ganz tief, ernst und neu beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dass wir das in solchen Phasen tun. Wenn unser Leben in Frage stellt, ist unser Weg, unsere Hoffnung, unsere Zukunftsträume, unsere alles Mögliche in Frage stellt, durch Dinge, die uns Last sind, uns traurig machen, bedrücken, dann sollten wir das beten. Wir haben uns doch, und das wäre die entscheidende Frage nach dem Leben mit Christus, wir haben uns doch ihm anvertraut. Wir haben doch gesagt, ich möchte, dass du mein Herr bist. Das beinhaltet, dass ich auch damit sage, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich möchte deinen Willen leben. Dafür macht mich Christus frei, dafür macht er mich neu, dazu macht er mich fähig, mehr und mehr. Und das müssen wir manchmal an gewissen Phasen unseres Lebens, auch in Trauerphasen, wieder neu beten. Auch wenn wir es loslassen müssen. Das Nächste, die Zukunft kommt in den Blick. Auch als angefochtener, kranker, gebrechlicher, unvollkommener oder sogar im Willen Gottes gescheiterter Mensch hat Gott für mich eine Zukunft. Ich habe das gerade schon ein bisschen so erzählt, wo das so passiert. Da ging es mehr noch um die Erfahrung, geliebt zu sein und weiter zu ihm gehören. Aber da sind gleichzeitig Zukunftsaspekte drin. Im Psalm 73 sagt der Asaf, wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du, Gott, zu jeder Zeit mein Trost und mein Teil. Zu jeder Zeit. Der öffnet schon gleichzeitig den Blick für die Zukunft. Und nicht jedes Mal kriegst du das. Der Johannes hat in der Offenbarung, die für die Gemeinde war, aber die für ihn selber auch Trostbotschaft war, hat er die unheimlich weite Perspektive bekommen. Das letzte, Leiden um mit Christus. Manche Leiden treffen uns, weil wir zu Christus gehören. Wir sind Teilhaber am Evangelium. Wir sind hineingenommen in den Auftrag der Nachfolge, der Jüngerschaft, des Zeugnisses, des Dienst am Menschen. Wir sind Teilhaber der Herrlichkeit. Aber es entstehen auch Konflikte. Gerade durch diese neue Wirklichkeit. Wir sind Teilhaber der Leiden, heißt es hier in diesem Text, der Leiden Christi. Und dabei geht es nicht nur um Verfolgungsleiden, um Jesu Willen, sondern um Leiden an der Gefallenheit dieser Welt. Genauso wie Christus in diese Welt gekommen ist, diese unvollkommene, zerbrochene, kaputte Welt mit ihrer Bosheit und all dem, was dazugehört, um diese Welt zu retten, genauso sendet er uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und darüber müssen wir im Klaren sein. Und ich sage das ganz oft in verschiedenen Zusammenhängen, wenn Menschen sich um Menschen wirklich kümmern wollen, wer Menschen wirklich dienen will und dabei ausklammert, dass das auch heißt, in schwierigen Phasen mit diesen Menschen unterwegs zu sein, schwierigen Phasen von denen, und in Phasen, wo sie vielleicht ganz viel Probleme machen, die einem wehtun, die einen schlecht schlafen lassen oder gar nicht schlafen lassen, und sich dann verabschiedet, dann hat man was falsch verstanden. Dann hat man was falsch verstanden. Das hat Christus nämlich nicht getan. Auch in den Phasen verabschiede ich mich nicht von diesem Menschen. Kann mal sein, dass es nicht zusammen geht, weil es praktisch nicht möglich ist, wenn einer irgendwo seine Wege geht und so weiter. Aber auch da sehe ich einen hinterhergehenden Gott, sogar an die Orte, an denen man nicht gerne geht. Und wenn man nur mit Menschen unterwegs sein will, weil einem das Anerkennung, Bestätigung gibt, wie ich mich kümmere, was ich für ein toller, hingegebener Mensch bin, dann werde ich ganz schnell an der Enttäuschung mit diesen Menschen aufgeben. Ganz schnell. Das meine ich mit diesen Leiden an der Gefallenheit der Welt. In die hat sich Jesus reingestellt. Dann sagt uns Gottes Wort, in Vers 4 in unserem Text, in all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe und deshalb, oder Luther sagt, damit können wir dann auch anderen Menschen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Das ist ja ein Hauptgedanke, der sich durch diesen Text zieht. Eine bestimmte Sinngebung auch, die der Paulus formuliert, wohin das positiv führt, wie die Zukunft aussieht für mich, der ich vielleicht jetzt in Traurigkeit und Last bin. Ich werde dadurch zubereitet. Ich werde dadurch befähigt. Ich werde dadurch überhaupt erstmal in die Lage versetzt. Ich kann nur trösten, wirklich trösten mit dem Trost, mit dem ich selber getröstet wurde. Das impliziert, ich brauche das auch schon mal. Das impliziert, ich habe eine Erfahrung, eine reale Erfahrung, die ich mit meiner ganzen Existenz gemacht habe. Es gibt den Dienst des Trostes, der hat darin seine Qualität, dass er aus der eigenen Erfahrung mit Not, Leid und Trauer und mit Gottes Hilfe durchlebt wurde. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich das mal gesagt habe, eine Gemeinde, jede Gemeinde, ist voll von Spezialisten. Voll von Spezialisten, weil jeder Einzelne von uns hat seine ganz eigene Lebensgeschichte. Und es gibt unendlich viele Menschen draußen, die genau deine Geschichte brauchen, deine Geschichte mit Gott. Und dabei brauchst du nicht verheimlichen, dass du vielleicht Nöte hattest, dass du mit Situationen mal nicht klarkamst, dass du mit dir selbst mal nicht klarkamst, dass du mal der warst oder so warst, das brauchst du nicht verheimlichen. Denn das ist das, was ihnen Hoffnung gibt, dass da was passiert, was anders wird, was neu wird. Das heißt nicht, dass wir nachher nur diesen Menschen dienen können, aber für die sind wir wirklich spezialisiert und in besonderer Weise befähigt. Häufig sind das die besten Trostvermittler, die selber schon in ähnlichen Situationen gestanden haben, die einen Menschen verloren haben, mit Krankheit leben mussten, die Einsamkeit kennen, die Verleumdung durchgestanden haben, die Trennungsschmerz kennen und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass jetzt Anfang der 90er Jahre, als wir noch ziemlich frisch hier waren, dass eine liebe Schwester unserer Gemeinde mir mal sagte, wenn du da vorne so redest von Gott und Glaube und toll und Vertrauen und mach und alles, ist ja schön und gut. Aber du hast doch so ein Sonnyboy-Leben, was willst du denn? Du hast alles, bei dir ist alles Rotscher und super und okay, ne? Kannst leicht davon reden. Und so nicht so wörtlich, aber sinngemäß hat sie mir das so immer wieder unter die Nase gehalten. Und dann gab es ein Jahr, da hatte unser Esther Tumore im Hals, kleines Mädchen. Da ist der Schwiegervater zur gleichen Zeit, hat einen Schlaganfall gehabt, unser Automotor ging kaputt und ich kam keine Treppe mehr hoch, weil mein Meniskus so kaputt war, dass ich auch mit Cortison hat er nachher irgendwann nicht mehr geholfen, ging gar nichts mehr und so weiter. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Ey, eigentlich super. Jetzt kann Schwester X nicht mehr sagen, hey Sonnyboy, wieso redest du vom Glauben? Und wieso redest du voller Zuversicht von Gottes Möglichkeiten? Und dann hatte ich ein Pastorentreffen und traf einen Kollegen, mancher kennt ihn, Gerold Stein, Gerd Volker Malessa damals. Und Gerd Volker Malessa erzählt mir, du weißt, was ich gerade für eine Phase habe? Eins meiner Kinder hat Leukämie, das und das und das. Aber ich bin eigentlich froh darüber, denn jetzt glauben mir manche Leute, was ich vom Glauben sage, in meiner eigenen Gemeinde. Pervers, ne? Wie wir Männer manchmal nur daran denken, dass wir die Sachen überzeugend verkaufen können. Nee, so nicht. Und dann haben wir erlebt, wie Gott hilft, Stück für Stück. Dann haben wir das erlebt, Gott sei Dank, dass Gott geholfen hat. Und das war nicht die einzige Herausforderung. Es war manchmal eine an der anderen oder x gleichzeitig, also parallel Baustellen. Ja, durch die Tiefe der eigenen Erfahrung Glaubwürdigkeit bekommen. Was können wir grundsätzlich tun? Letzte Gedanken noch, ein paar Anstöße, um Trostvermittler zu sein. Und ich will da ganz einfach anfangen. Zuwendung zeigen, auch durch in den Arm nehmen oder einfach nur durch unsere konkrete Anwesenheit, Dasein, Nähe geben. Das Nächste, wer herausgefordert ist zu trösten, erkennt sehr schnell, wie schwer es ist, die richtigen Worte zu finden. Und deshalb steht am Anfang jedes Trostes einfach nur die Nähe. So möchte ich das mal sagen. Ich weiß nicht, kennen bestimmt manche. Es gibt Situationen, da kommt man hin. Und es ist gut, dass einem die Worte fehlen. Es fehlen einem die Worte. Aber man ist da. Und das spiegelt später der Mensch, bei dem man war, als Hilfe. Das hebräisch-alttestamentliche Wort für Trost heißt Nacham und bedeutet so viel wie mitklagen. Mitklagen. Und das griechische Wort für Trost heißt Parakalein und das heißt jemanden gut zureden. Haben wir jetzt schon zwei Aspekte, ne? Mitklagen und gut zureden. Es geht also auch um Worte. Eine Witwe erzählte mir nach einer Beerdigung, viele Menschen hätten ihr gute Worte gesagt, jedoch haben sie alle nicht so getröstet wie das biblische Wort Gottes. Auch das gemeinsame Gebet, nicht ein belehrendes Gebet, wo ich das nochmal wiederhole, was ich vielleicht gerade denke, was die alles tun sollte, hilft. Sondern der Mensch muss auch merken, dass ich ihn verstanden habe. Und das letzte, Zukunft in den Blick bekommen. Jesaja 52,9 spricht davon, dass sich Trost so auswirkt, dass die Trümmer anfangen zu jubeln. Was für eine Formulierung, ne? Die Trümmer fangen an zu jubeln. Der Trümmerhaufen fängt wieder an zu jubeln. So wirkt Trost. Und das stimmt. Manchmal fühlt man das selber. Ich bin eigentlich noch ein Trümmerhaufen, noch geschlagen von diesen Umständen. Und das passiert, weil die Menschen eine neue Zukunft vor Augen haben. Das war das große Thema im alttestamentlichen Trost. Es ging immer um Zukunft. Immer in den Blick auf dem, was Gott tun kann und tun wird. Es gibt den Punkt, wo es wichtig ist, Zukunftslotses zu sein, wo wir gemeinsam darüber nachdenken, wie es weitergehen kann. Wir tun es bei dem Sterben oder dem Verstorbenen, ja auch mit dem Blick in die Ewigkeit, ein Stück die Zukunft wahrnehmen. Aber für den Hinterbliebenen ist das genauso eine Frage, die sich irgendwann stellt. Und da können wir Lotse sein, vielleicht ganz praktisch. Im ersten Vers lesen wir, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und ich empfand das so, als ich das gelesen habe, wie ein lautes Signal. Gott ist absolut der beste Tröster. Warum? Ich will das mal so formulieren, diesen Vers. Denn er hat ein Herz voller Erbarmen. Wo ich merke, mein Herz braucht da noch eine ganz andere Geschichte. Und mein Herz kann nicht die Last dieser Welt alle packen und in allen Kummern und allen Nöten dieser Welt drinstecken. Geht nicht, aber Gottes Herz. Ohne, dass es ihn überlastet. Diese Aussage relativiert unsere noch so sowieso nicht lernbare, sondern gewachsene Fähigkeit und Kompetenz als Tröster. Aber Gott wählt durchaus das menschliche Vorbild zum Vergleich mit seiner Art des Tröstens. Wir haben das im Ohr von der Begrüßung, wie ein seine Mutter tröstet. Und ein junger Mann sagt in einem Gespräch, ich weiß nicht, was schöner oder erstrebenswerter ist. Der Sieg auf den Höhen oder der Trost in den Tiefen des Lebens. Und das ist auch meine Erfahrung. In den Augenblicken des tiefsten Schmerzes in meiner Seele hatte ich die spürbarste Nähe Gottes erlebt. Und sein Wort in einer Lebendigkeit zu mir reden gehört wie sonst fast nie. Trost und Ermutigung, so heißt es im Text, in ganz besonderem Maß. Wir haben einen Gott, der tröstet. Amen.